Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, liebe Saloon-Freunde da draußen. Episode 44 steht heute an. Die Schwingtüren öffnen sich und mit schweißigen Ohren zum ersten Mal in dieser Saison Karin in Frankfurt. Und wie sieht's bei Christian aus?
Jawohl, Christian in Berlin ist ebenfalls vorhanden. Das mit dem Ohrenschweiß habe ich ja jetzt inzwischen etwas abgelegt, weil ich ja nicht mehr diese überdimensionalen, abschließenden, Ohrmuschel-umspannenden Hörer mein eigen nenne, sondern mir jetzt hier ein anderes Setup besorgt habe. Aber wer weiß, vielleicht fliegen mir irgendwann die Pinöpel hier aus den Ohren raus, wenn dann doch mal Ohrenschweiß zustande kommt. Ihr werdet es im Zweifelsfall mitkriegen, wenn ich plötzlich laut fluchend hier klappernderweise unterm Tisch verschwinde.
Genau. Hast du so Earpods oder sowas, so solche
Stöpselchen? Ja, also nee, ich hab mir ein vernünftiges Podcast-Mikro mit so einem Arm jetzt auch besorgt. Und das Ding hat letztendlich so einen Eingang für was auch immer für Kopfhörer. Und da ich feststellen musste, dass die ja bisher eigentlich einen guten Dienst getan haben, dass die aber auf die Dauer so unbequem für meine Ohren waren. Und ich bin an den Ohren sowieso extrem empfindlich in irgendeiner Form. So dass ich also nach einer Stunde Aufnahme und dann womöglich noch eine Stunde schneiden oder so, habe ich hinterher meistens solche Kopfschmerzen gehabt, dass ich dann mir gesagt habe, da muss was anderes her. Ja, ja, und schlau. Das passt jetzt auch wunderbar. Ich denke mal, damit kann man arbeiten.
Apropos empfindliche Ohren, ich habe ja gestern war es oder vorgestern, hat irgendjemand auf Facebook gepostet, ob Männerohren nur aus dekorativen Zwecken angebracht sind oder ob die irgendwie einen tieferen Sinn auch verfolgen. Und so Frage für einen Freund stand da noch
drunter. Tja, Mensch. Also ich meine, ganz wichtig, immer, die werden immer paarweise angeordnet und der Durchgang dazwischen muss immer offen sein, damit es gut auf der anderen Seite wieder rauskommt. Denn sonst würde man ja womöglich das aufnehmen, was gesagt wird.
Ja, das kann man also unmöglich dem Mann an sich zumuten.
Nee, dem Mann an sich nicht.
Und ich musste dann so lachen. Ich habe gesagt, also es scheint mir eher ein ähnliches Phänomen zu sein wie bei Hundeohren. Die sind also auch ausschließlich, hängen die an dem Kopf, damit sie irgendwie putzig aussehen.
Ja, so nach dem Motto. Und dann rufst du, kommst jetzt oder kommst du nicht? Dann kommt aber der kommt nicht, aber sofort.
Genau, aber das sofort. Ja, so ist es. Wir haben jetzt schon gleich wieder hier schwer in unsere Karlauer Truhe reingegriffen. Ist ja auch okay, weil Episode 44 Schnapszahl.
Hey, Prost.
Yay. Prost. Hoch die Tassen. Aber bist du nüchtern oder hast du Pegel?
Wasserpegel habe ich höchstens.
Wasserpegel. Okay, aber noch nicht.
Nein, nicht in Form von Eiswürfeln in einem Jim Beam oder sowas, nein.
Ja, ja.
Oder in irgendeinem alkoholischen Getränk.
Und auch kein Hochwasser ansonsten, dass es irgendwie zum Überlaufen oder Überdruck oder sonst was kommen kann.
Nein, gut. Noch nicht.
Also alles safe.
Ja, genau.
Je nachdem, wie lange wir heute brauchen.
Genau.
Ja. Wir haben ja, liebe Leute, es ist ja mal wieder,
es regnet. Beim Thema Wasser ist mir hier gerade die Brandung aufgefallen. Ja, aber gut.
Die Brandung. Ja, da komme ich ja gleich wieder. Nee, aber das kann ich ja leider nicht erzählen.
Nein. Das ist mir auch einfach durch.
Du wolltest mich dazu provozieren, dass ich jetzt etwas erzähle, was ich dir vorhin erzählt habe und explizit gesagt habe, ich werde es nicht on air erwähnen.
Musst du auch nicht und sollst du auch gar nicht. Es war hier tatsächlich so einfach, da stand der Mauszeiger gerade drauf.
Mauszeiger,
ja, genau. Ja,
ja. Der war's. Nein, es gibt nämlich, ist auch völlig egal, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ja das Meer liebe und dass ich ja sehr oft irgendwie Geschichten am Meer schreibe. Mhm. Also nee, ich schreibe sie leider nicht am Meer, sondern ich schreibe sie hier in meiner Frankfurter Kemenate, die leider sehr, sehr weit von jedem Meer entfernt ist, aber es handelt ja oft von Meer. Aber egal, darum geht es ja jetzt einfach nicht. Ja. Es geht darum, dass wir uns heute mit idiotischen Schreibmythen mal auseinandersetzen wollten.
Mehr oder weniger idiotisch. Also es ist jetzt immer die Frage, ob man die als sowas empfindet. Also, du hattest ja grob irgendwie zwei schon mal genannt und vermutlich wird auch jede Person, die uns zuhört, zumindest eine davon schon mal irgendwie gehört haben. Es fragt sich nur, ob auch diese Personen, die uns zuhören, überhaupt sich darunter was vorstellen können. Wenn sie jetzt hauptsächlich lesend unterwegs sind, dann brauchen sie es ja auch eigentlich gar nicht. Sag doch mal, welche Sachen du genannt hast, weil du hast es mir ja zwar gesagt, aber ich habe zwei Ohren und deswegen...
Und die Öffnung dazwischen, ja, ich verstehe. Genau. Ich habe die beiden total durchgenudelten, aber angeblich so super wichtigen Schreibregeln benannt, die dann einmal heißen Show, Don't Tell. Ja, das ist, glaube ich, so überhaupt die Regel angeblich schlechthin. Ja. Und die andere ist Kill Your Darlings.
Jo.
Mhm. Also jetzt kann man natürlich, man kann das alles wörtlich übersetzen und man kann natürlich auch Transferleistungen dann hinkriegen, wenn man kann.
Na, schauen wir doch mal, ob wir das können heute.
Da sehe ich ehrlich gesagt, also was mich betrifft, eher schwarz, aber also Kill Your Darlings bedeutet ja, also bringe deine Lieblinge um. Mhm. Töte deine Babys, was natürlich also extrem martialisch klingt, wenn man es jetzt mal ganz wörtlich nimmt. Ja? Ja. Also das würde man jetzt, das mag man eigentlich zu keinem Menschen sagen, dass du mal deine Lieblinge umbringen möchtest. Also
da muss ich mal so an Hundewelpen denken automatisch oder eben an irgendwelche niedlichen Babys. Dementsprechend, ja, ist das auch tatsächlich eine Sache, die mir noch ferner ist als dieser andere Ausspruch. Hm. Ich muss allerdings sagen, dass ich tatsächlich mehr oder weniger aus Versehen eben dieses in meinem allerersten Roman getan habe. Wobei das eigentlich eher, naja, es ist irgendwie dem Eigenleben des Charakters, also dieses Protagonisten irgendwie geschuldet gewesen. Der stand plötzlich zur falschen Zeit am falschen Ort und dann dachte ich mir, okay, dann muss der jetzt da wohl diese Treppe runterfallen und das wird er so ohne weiteres sicherlich nicht überstehen. Und was dann danach alles noch so passierte, hat also, dem ihm bestimmt auch nicht gut getan. Und dann dachte ich mir aber, naja, es ist jetzt aber so. Und nachdem ich das dann veröffentlicht hatte und auch eine Leserunde dazu veranstaltet habe, haben mich tatsächlich meine ersten Leserbriefe, allerdings in Form dieser Leserunde, erreicht. Ich so, du kannst ihn doch nicht umbringen. Tja, und dann stand ich da oder saß da und dachte mir, okay, ich meine, zweiter Teil ist ja mehr oder weniger am Start, aber was machst du jetzt nur damit? Witzigerweise hat mich aber diese Notwendigkeit, mich überhaupt damit zu beschäftigen, weil eben so eine Rückmeldung kam, dazu gebracht, diese Geschichte dann in einer Art und Weise zu formulieren, also etwas daraus zu machen, auf was ich vorher gar nicht gekommen wäre. Und das hat eigentlich der Geschichte sogar gut getan, finde ich. Insofern war das dann jetzt für mich kein Problem. Es war zwar ein liebgewonnener Charakter in dem ersten Teil, aber dann, naja, lag er da halt eben.
Da lag er halt eben. Aber jetzt hast du im Grunde schon zwei Problemfelder unbewusst oder auch vielleicht bewusst aufgezeigt. Denn also theoretisch könnte man natürlich diesen Ausspruch oder diese Forderung, ja, es ist ja eher tatsächlich eine Forderung an unsere geschätzten KollegInnen, die Darlings zu killen, ist jetzt einfach die Frage, sind damit tatsächlich Figuren gemeint? Ja? Also ich finde, kommt erstmal aufs Genre drauf an, aber es ist wirklich schwierig jetzt in einem Liebesroman, wenn man also jetzt nochmal anfängt, da seine Lieblingsfiguren reihenweise abzusplättern. Das macht dann jetzt nicht so richtig viel Sinn. Ja? Ich glaube eher, und das ist wohl tatsächlich so gemeint, dass es gar nicht um die Figuren an sich geht, sondern eher um, naja, so Ideen, die man hat, so hat. Also man hat ja dann gerne, man hat ja dann oder auch sprachliche Manierismen, ja, also dass man Formulierungen hat, die man so besonders toll findet.
Ja.
Und oder eben auch irgendwelche Ideen, in die man ganz verliebt ist, weil die irgendwie so hübsch sind und irgendwie so anekdotenhaft oder wie auch immer. Also irgendwie ist man davon bezaubert. Aber sie tun nicht wirklich was für die Geschichte. Ja,
ja, da fällt mir gerade was ein. Hm?
Ja. Und dass man sich dann von solchen Dingen angeblich trennen soll. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Interpretationsmöglichkeit, die ich jetzt mal grundsächlich, habe ich jetzt grundsätzlich gesagt?
Nee, grundsätzlich.
Grundsätzlich, oh Gott, also ich sag ja, es ist mir heute schon wieder zu warm an den Ohren und auch sonst. Mit denen ich einfach besser klarkomme als der Forderung, irgendwelche Figuren zu töten. Aber trotzdem, für dich ist das eine unangemessene Einmischung in meine künstlerische Autonomie. Also ich meine, sorry.
Ja, also es ist mir tatsächlich das erste Mal so richtig begegnet, als ich mit meiner aktuellen Lektorin zusammengearbeitet habe, die eben, das habe ich ja jetzt hier für diese erste romantische Komödie gemacht und die hat dann tatsächlich irgendwann auch so geschrieben, so nach dem Motto, also bevor du das nächste liest, setz dich erstmal hin, nimm dir vielleicht einen Schnaps oder so, weil du musst jetzt ganz stark sein. Und dann fing sie an, also du weißt schon, was wir jetzt hier irgendwie mehr oder weniger rausschmeißen müssen oder sowas in der Richtung. Und naja, es wurde mir relativ fix klar, ich hatte da eben ein relativ umfangreiches Thema mit einem Auto aufgemacht, was sicherlich, sagen wir mal so in lustiger Runde eine interessante Variante irgendwie war, aber darüber hätte niemand in einem Buch so lange lesen wollen. Und das war natürlich grundsätzlich für mich so eine Art Darling, weil ich eben da habe ich tatsächlich auch mal
wirklich... Du sprichst von Grobi, oder?
Ich spreche von Grobi, genau. Und da habe ich tatsächlich ja auch mal wirklich recherchiert und mir so ein Auto mal gemietet. Und dann bin ich ja zusammen mit Simone da drin mal durch die Gegend gefahren. Und wir haben uns dann so überlegt, was denn irgendwie... Also uns auch selber so an Seltsamkeiten irgendwie an diesem Boliden da aufgefallen ist. Und irgendwie hatte ich Bock, so viel da reinzubringen. Aber es hat natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also habe ich tatsächlich, also gefühlt, 20 Seiten, also nicht am Stück, sondern über die ganze Geschichte, einfach mal aus dem ersten Manuskript rausgestrichen. Und man vermisst es nicht, letztendlich.
Nur weil ja immer noch recht ausführlich über Grobi drinsteht.
Genau.
Also ich meine, so ausführlich, dass ich immer noch sogar den Namen dieses Autos weiß, ja, nach irgendwie 3 Jahren und ich habe diesen Roman nur ein einziges Mal gelesen und ich weiß noch, dass er Grobi heißt.
Ja, witzigerweise gibt es also auch mehrere BloggerInnen, LeserInnen, die auch immer wieder mit Grobi um die Ecke kommen, ja, die dann irgendwie sagen, ach, weißt du noch und so in der Richtung. Ja, also der hat irgendwie zumindest bei manchen, die sich jetzt davon nicht vollkommen haben abtönen lassen, durchaus eben auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. mir fällt gerade auch noch eine andere Sache ein, die auch so ein bisschen Darling geworden ist. Du kannst dich vielleicht erinnern, also da, wo ich mich in dem aktuellen Projekt so in der Findungsphase befunden habe, hatte ich ja mal bei Facebook so eine Umfrage gestartet, was man denn üblicherweise so an Flüchen erwarten könnte, die nichts mit Glauben zu tun haben, weil eben in der Geschichte, die ich da geschrieben habe, war das Thema Glaube irgendwie eher nicht so. Und
Das sind ja
von dir ein paar sehr saftige Sachen gekommen. Und gerade das eine, nämlich die schwanzlutschenden Systemknechte, die haben es mir so angetan gehabt, dass ich die unbedingt in dem Ding drin haben wollte. Und ich bin jetzt ungefähr schon zum fünften Mal gefragt worden, ob ich es wirklich ernst meine. Dass also diese eine Person ausgerechnet diesen Begriff in den Mund nimmt. Und ich habe immer gesagt, ja, also ich werde jetzt erstmal noch abwarten, was die professionelle Meinung von irgendeiner Lektorin, Agentin, wie auch immer irgendwie ist. Wenn die das jetzt nicht zu bemängeln hat, würde ich es gerne drin lassen wollen. Aber mir ist natürlich klar, dass ich daran nicht das Schicksal der ganzen Geschichte entscheiden lassen wollen würde. Ja, das im Zweifelsfall fliegt es halt raus und wird eine nette Anekdote, die man mal so nebenbei erzählen kann.
Ja, also ich würde jetzt auch mal sagen, also so schön und so bunt dieser Begriff ja auch ist, also als Darling würde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen.
Ja, es ist irgendwie, fand ich das wie auch immer. Wir werden sehen.
Ich bin auch wirklich sehr dafür, dass er drin bleibt. Ich übernehme sehr gerne die Patenschaft dafür.
Machen wir Fußnote dran, sponsert bei Karin Müller.
Genau. Und ich hatte bei dieser Umfrage sehr, sehr viel Freude. Ich finde das ja immer toll, wenn man da irgendwie, also das ist das Schöne an Facebook oder eigentlich nur an Facebook. Diese anderen sozialen Medien sind da, glaube ich, nicht so gut geeignet. Mhm. Aber eben bei Facebook funktioniert es wirklich total. Das Einzige, was wirklich richtig gut funktioniert, sind dumme Fragen zu stellen und großartige Antworten zu kriegen.
Manchmal sind die Antworten noch viel abstruser, weil manche eben schon allein die Frage nicht verstanden haben. Oder man dabei überhaupt erst merkt, dass die Frage vielleicht so formuliert war, dass man sie auch anders verstehen konnte. Das hilft einem ja manchmal auch schon wieder weiter.
Absolut. Also ich erinnere mich ja auch noch an eine meiner letzten Umfragen. Da habe ich nach einem Namen für ein Whale-Watching-Unternehmen ja gesucht.
Ja.
Und der Zungenbrecher stammt ja nicht von mir, sondern tatsächlich von einer Frau, mit der ich auf Facebook befreundet bin, aber auch nur über, ich glaube, 37 Ecken. Also ich kenne sie nicht persönlich.
Okay.
Sie hat, sie lebt in den USA, ist Architektin und hat mit meiner ehemaligen Nachbarin studiert und mit
das ist Facebook.
Total, ja, und vor allen Dingen, ich kenne sie aber eigentlich über die Hundegruppe, über die Airedale Owners Group, weil sie auch einen Airedale Terrier hat. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen. Das ist völlig bizarr. Also es ist ein Hundekontakt und irgendwie über die Ex-Nachbarin von mir, quasi theoretisch über eine Art persönliche Ebene. Und und die hat dann den Jackpot gewonnen mit diesem großartigen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Also oder schon, aber muss ich mich sehr konzentrieren.
Ja, Scott's Spout Scouts.
Ja, du hast es voll drauf.
Ja, ja, inzwischen, man muss zwischendurch sich das einmal nochmal so ganz kurz durch den Kopf gehen lassen und nicht sofort alles in einem Begriff sagen wollen, dann gibt's Salat.
Zungensalat. In dem zweiten Roman, den ich jetzt gerade fertig geschrieben habe, der also auch in diesem Kontext spielt auf Vancouver Island, da geht's aber jetzt um ein anderes Whale-Watching-Business und da bin ich dann selbst kreativ geworden und die heißen Johnson's Giants.
Oh, tja, das ist auch keine schlechte Idee.
Ja, das und das kann ich besser aussprechen. falls es mal wieder irgendwelche Lesungen geben wird. Gut, ja. Also man kann natürlich das online machen, aber naja, anyway. Johnson's Giants ist aber auch nicht ganz trivial, wenn man das so in einem entsprechenden Kontext hat und vor allen Dingen, wenn man Scotts Spout Scouts und Johnson's Giants in einem Satz lesen muss.
Ja.
Da gibt es dann, gibt's dann auch Schweißperlen auf der Stirn unter Umständen. Ja, aber da, ich hätte mich also jetzt zum Beispiel von, also Scotts Spout Scouts wäre auf jeden Fall ein Darling gewesen, den ich also auf gar keinen Fall und für kein Geld der Welt getötet hätte.
Ja, also. Okay, ist verständlich. Also das ist auch irgendwie, naja, das ist einfach auch was. Also nicht nur, weil es eben auf so eine tolle Art und Weise zustande gekommen ist, sondern es hat ja auch tatsächlich einen Sinn für die Geschichte.
Absolut.
Und deswegen, ja.
Und ich habe tatsächlich in einem meiner, also genau genommen in meinem zweiten Roman, in dem der ja wirklich jetzt auch schon, also ist ja schon alles quasi verjährt, da habe ich tatsächlich aber auch eine Figur getötet und zwar eine echte Darling-Figur, nämlich den Mops. Ja. Der muss, also es war dramaturgisch, also das hat die Geschichte tatsächlich vorangebracht. Das hat eigentlich überhaupt über dieses ganze Konzept, was hinter diesen ersten, also diesen beiden Romanen stand. Also der Mops musste sterben, ja, um damit alles einen Sinn macht, musste der Mops sterben. Aber das hat mir nicht viele Freunde eingebracht, muss ich jetzt mal echt sagen.
So, ich glaube, dass tatsächlich mehr Leute es noch irgendwie in einer Geschichte akzeptieren würden, dass mit einem Kind irgendwie was passiert, ja. Aber mit Tieren, sind die Leute ganz rigoros, ja.
Ja,
richtig.
Und man muss dazu sagen, dass der Hugo erstens mal jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste war, also er hätte vielleicht noch ein paar gute Jahre haben können, aber er hat ist wirklich ein Heldentod gestorben, also es war wirklich, also es…
Naja, dann, also meine Stimme also, hast du.
Ja, also aber trotzdem, insofern bin ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig, was tatsächliche Figuren angeht und ansonsten… würde ich mal einfach behaupten, dass die Sachen, die ich so selbst sehr toll finde in meinen Geschichten, einfach auch so toll sind, dass sie drin bleiben müssen.
Genau.
Sagt die Autorin, der schon mal irgendwie von der Lektorin drei komplette Kapitel einfach ersatzlos gestrichen wurden. Ja? Also nicht nur irgendwie 20 Seiten irgendwie Grobi, sondern einfach mal die ersten drei Kapitel. So, die brauchen wir nicht. Wir fangen erst mit Kapitel 4 an.
Jo.
Okay. Gut.
Kann man machen.
Es hat die Geschichte tatsächlich besser gemacht, muss ich auch sagen. Also, weil diese ersten drei Kapitel, die hat es nicht wirklich gebraucht.
Und das ist.
Also, ich habe sie.
Entschuldige, also red weiter. Ja. Ausnahmsweise mal.
Ausnahmsweise, weil ich habe sie gebraucht, um mich sozusagen in die Geschichte einzugrooven und mein Personal kennenzulernen, was natürlich schon wieder dem Umstand geschuldet war, dass ich ja nicht so gerne plotte und dann erstmal so ein bisschen brauche, bis ich so drin bin und mich so eingegroovt habe. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Inzwischen bin ich da etwas routinierter und also da ging es ja hauptsächlich darum, dass ich mein Personal kennenlerne. Und ich plotte zwar immer noch nicht so richtig intensiv, aber ich beschäftige mich meistens vorm Schreiben sehr intensiv inzwischen mit meinen Figuren, mit meinem Personal. Das heißt also, die kenne ich tatsächlich recht gut, wenn ich loslege. Jetzt hat es bei mir übrigens
an
der Tür geklingelt.
Und
das ist aber jetzt hier wirklich. Erzähl doch mal was. Ich mach mal schnell auf, weil das ist echt wichtig. Ich muss dich entgegennehmen. Sekunde.
Dann erzähle ich jetzt herzlich gerne mal wieder was. Ihr kennt mich ja, wenn man mich auffordert, irgendetwas zu sagen, dann kommt irgendwas auch dabei raus. Es ist bloß die Frage, ob das hinterher irgendeinen Sinn macht. Aber nee, tatsächlich etwas, was mir nämlich auch gerade eben noch eingefallen war, was Karin schon sagte. Es ist tatsächlich so, dass manche Sachen durch das Weglassen bestimmter Sachen gewinnen.
Ich bin wieder da.
Ja. Also, ich habe auch noch nicht viel zum Besten geben können, sondern tatsächlich nur gesagt, was du gerade selbst gesagt hast, es gibt so Sachen, da kann man was wegnehmen und es schadet nichts, aber es gibt auch Sachen, da kann man was wegnehmen und du sagst hinterher, ist ja viel besser. Ja? Ja. Also, und tatsächlich ist das eine Sache, die mir eben auch in der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin immer viel Spaß macht, weil wir wissen beide so nach dem Motto, wir reden Deutsch miteinander, also wirklich, wir sagen es so hart, wie es ist, aber wir wissen auch beide, dass der jeweils andere es nicht übel nimmt. Ja, klar, wenn sie mir irgendwie was um die Ohren haut, so nach dem Motto, ey, sorry, aber das hier, die Person oder was auch immer, das geht irgendwie gar nicht, dann, ja, klar, zieht sich mir dann erstmal alles zusammen und ich weine innerlich so ein bisschen. Aber dann trete ich mal gedanklich einfach so ein, zwei Schritte zurück und gucke mir das nochmal an mit dem Hintergrund dessen, was sie geschrieben hat. Und dann sage ich zumindest erstmal, okay, probier's mal anders. Und dann schiebe ich dieses Zeug hier in in so eine Zwischenablage sozusagen, damit ich den Text immer noch habe und mache mich dann einfach mal anders an die Sache dran. Und es ist eigentlich immer, ist der Text, den ich rausgeschmissen habe, zu Recht rausgeschmissen, weil der, den ich stattdessen geschrieben habe,
besser ist
viel besser. Ja.
Ich habe ja jetzt auch so ein paar Manierismen, sagt meine Lektorin auch, also ich habe manchmal einen ungesunden Hang zu Verniedlichungen, was man mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutrauen
würde. Was ist denn da los?
Was ist denn da los? Ja, das fragt sie mich dann auch, das bist du doch gar nicht. Nee, aber vor allen Dingen, also zum Beispiel, wenn es dann irgendwie um kleine Kinder oder um Tiere geht und jetzt hatte ich gerade einen Roman, den sie mir aus dem Lektorat zurückgeschickt hat, das ist Band 2 von Schottland und da gibt es eine Neufundländerhündin, eine junge Neufundländerhündin namens Polly, die wirklich absolut zauberhaft ist und ist doch ein Welpe, 4 Monate alt und da habe ich dann irgendwie ständig Pfötchen, Öhrchen, sonstiges geschrieben und Köpfchen und sie sagt, weißt du, wie groß ein 4 Monate alter Neufundländer ist? Und ich, ja, die sind nicht, also die sind süß, aber da ist nicht so super putzig Verniedlichungswürdiges drin, okay, dass man das jetzt hier wirklich auf die Spitze treiben muss. Und dann habe ich zähneknirschend zugeben müssen, ja, okay, könnte was dran sein. Ja, und,
es könnte auch einfach mal ein Kopf sein, gut.
Ja, und das sind dann so Sachen, da ist dann schon gut, wenn man da jemanden hat, der dann einfach knallhart durchgreift.
Ja.
Also Das finde ich auch in Ordnung. Weißt du, was jetzt übrigens gerade mit der Post gekommen ist, weswegen ich unbedingt auch aufmachen musste?
Okay, nein.
Also eigentlich ist es auch total idiotisch, dass ich das jetzt erzähle, aber ich freue mich gerade so, weil es ist nämlich, liebe Leute, wir nehmen kurz vor Ostern auf, also ein paar Tage vor Veröffentlichung dieser Show und es ist das Ostercare-Paket meiner Mama.
Ja, na, das ist natürlich absolut wichtig, genau.
Und das wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn die das jetzt wieder mitgenommen hätte,
ja,
oder so.
Richtig, dann wäre es womöglich also, wieder zurück zu Mama gegangen und dann ja, erst nach Ostern also, wieder angekommen.
Ja, nee, also das wäre wirklich, das wäre ja gar nicht gegangen. Deswegen musste ich da jetzt hin, aber du hast ja bestimmt unsere geneigten ZuhörerInnen perfekt unterhalten.
Ich habe das etwas von dir gegeben, ohne jetzt, so wie immer, ohne so wirklich zu wissen, ob das einen Mehrwert gebracht hat. Aber gut, wir haben ja zumindest direkt an dieses Thema angeknüpft, also insofern ist es durchaus mehrwertwürdig. Was du vorhin auch gesagt hattest, ist dieses Ding mit bestimmte Formulierung oder so, was mir jetzt selber auch aufgefallen ist, dass ich in dem aktuellen Manuskript auch eine bestimmte Formulierung drin habe, wo auch die Lektorin dann meinte, das ist schon ein spezieller und durchaus interessanter Begriff, deswegen benutze ihn doch bitte nicht ständig. Ja, und da habe ich mir dann das Manuskript mal durchgeguckt und habe dann, oh, da ist schon wieder, da ja auch schon. Und habe dann tatsächlich so ein Solitär draus gemacht, damit es dann immer noch in Ordnung ist. Und das andere kann man ja auch prima umschreiben. Also
ich muss gerade so, sorry, weil wegen des Solitärs, Solitär ist auch offensichtlich ein sehr bevorzugtes Wort von mir. Das hat sie mir aus dem letzten Manuskript, glaube ich, 2 oder 3 Mal rausgestrichen.
Warum denn?
Habe ich auch gesagt. Und sagt sie, ja, aber das ist ein so ungewöhnlicher Begriff, um die Einzigartigkeit irgendwie einer Situation oder eines, was war auch immer, was da jetzt war. Ich habe es wohl dann auch nicht so richtig, also bewusst habe ich es auch so ein bisschen knapp neben der eigentlichen Bedeutung eingesetzt. Ah, okay. Ja. Was ich persönlich wahnsinnig originell fand. Und sie hat gemeint, das sei gewollter Scheißdreck und ich soll es doch raushauen. Sie hat es netter formuliert. Julia ist nicht, so, ist nicht so krass wie ich.
Ja, so ähnlich habe ich auch hier mit meiner Lektorin gerade so ein bisschen konferiert, weil sie schreibt ja nebenbei auch, oder vielmehr eigentlich haben wir uns darüber kennengelernt, dass wir in einer Autorengruppe uns mit Marketing mal haben aufschlauen lassen und wir hatten so einen guten Draht zueinander, dass wir dann schon öfter mal so als Beta-Leser fungiert haben, in der Zeit, als sie noch nicht die Ausbildung zur Lektorin hatte. Und deswegen hatte sie mir jetzt letztens eben auch die Frage gestellt, ob ich nicht mal eine Sache, die bei ihr schon ein bisschen was länger liegt, einfach mal so gegenlesen könnte und ihr da vielleicht zwei, drei Ideen zu geben könnte. Und da war es letztendlich auch so, dass ich dann irgendwie gesagt habe, du schreibst hier über so einen Typen, der eigentlich irgendwie so eine völlige Kampfmaschine ist, aber du hast ihn über die letzten Seiten echt zu einem Katzenbaby werden lassen. Und da meint sie, ja, du hast recht, aber der Begriff ist geil. Das könnte doch der Begriff sein, den der andere Typ immer für ihn verwendet, wenn er gerade mal wieder irgendwie, meine ich, siehste, mach so weiter. Ja, also das das ist prima, wenn man so einen guten Draht zueinander hat, dass man ja dann eben nicht aufpassen muss, auf welches Minenfeld man sich womöglich bewegt, wenn man jemand anderem was dann über den Text sagen möchte. Ja, denn Shit is shit, sagen wir mal. Ja,
ja, so ist es wohl.
Jetzt fällt mir gerade
hau raus. Hau einfach raus.
Weil beim Thema Shit, warum eigentlich? egal. Shit, insofern, ich habe gestern durch Zufall das ist irgendwie eine Serie im ZDF oder sowas gesehen, die ich vorher nicht irgendwie wahrgenommen hatte. Ist, glaube ich, auch relativ neu. Die heißt Nachtschicht. Und am Anfang dachte ich noch so, na, lässt es erstmal laufen, du hast sowieso noch andere Sachen zu tun. Aber irgendwann habe ich da nur noch schreiend auf der Couch gelegen, weil das war eine so abstruse Geschichte, deswegen jetzt Shit in irgendeiner Form, dass sie aber eigentlich schon fast wieder auch wirklich passiert sein könnte. Und vielleicht hast du ja irgendwann mal Zeit und Lust, dir, vielleicht gibt es das noch in irgendeiner Mediathek, dir jetzt speziell diese Folge von Nachtschicht mal anzugucken. Das handelt also von einer so ein bisschen zusammengewürfelten Truppe, die den Kriminalnotdienst irgendwie in Hamburg zu Wege bringen müssen. Und die sind dann also irgendwie, der Chef ist also ein Türke, die eine Kollegin ist auch eine Türkin, die andere Kollegin ist irgendwie was in Richtung, könnte afrikanisch oder sowas in der Richtung sein. Und da haben sie nun ausgerechnet Armin Rohde, siehst du ihn vor dir, so reingepackt als so einen rotzigen, abgefuckten, so Kiezbullen irgendwie. Ich muss wirklich sagen, grandiose Folge über einen nationalistisch denkenden Typen, der im Laufe dieser Geschichte sich also fast um 180 Grad dreht und bei all dem, also so auch so dieses Thema, rechte Parteien und irgendwie diese ich will es jetzt nicht Wehrsportgruppen nennen, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Also so die dann eben schon durchaus mal den Aufstand proben würden und immer eine Knarre dabei haben und so. Also die haben die so satirisch überspitzt dargestellt, dass ich also wirklich aus dem Lachen kaum rausgekommen bin. Mhm. Würde mich interessieren, ob du das auch so siehst. Insofern, oder vielleicht ihr, liebe HörerInnen, für den Fall, dass ihr das auch gesehen habt, dieses Ding, entweder zufällig oder absichtlich, würde mich mal interessieren, was ihr dazu so sagt. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut und werde mir die nächste Folge bestimmt auch angucken.
Sehr gut. Und in welchem Kontext, also außer Scheiße, war es jetzt, also weder Show, Don't Tell noch Kill Your Darlings, oder? Das war jetzt einfach nur wegen der Scheiße.
Naja, also Kill Your Darlings ist vielleicht auch ein bisschen dabei und naja, Show, Don't Tell haben sie da schon betrieben, wobei das jetzt natürlich auch wieder überhaupt die Frage ist, was du denn jetzt darunter verstanden haben möchtest.
Unter Show, Don't Tell, oder was?
Genau, du bist doch heute der Erklärbär dafür.
Ich bin der Erklärbär. Ja, also das ist ja, heißt ja also zeigen oder darstellen und nicht erzählen. Ich habe ehrlich gesagt immer ein Riesenproblem mit dieser Ansage. Es führt nämlich dazu, dass ganz viele Kolleginnen die sagen, das ist die oder Anfängerinnen, deren erster Roman das jetzt gerade ist vielleicht oder die keine Ahnung, der erste, zweite, dritte, die haben dann irgendwann diese Regel gehört und bemühen sich jetzt einfach, also wirklich so sehr übertrieben alle möglichen Zustände nicht einfach zu erklären, nicht, also er geht über die Straße, sondern ja, jetzt habe ich natürlich keine wirklich plakative Chiffre dafür, so was weiß ich, so nach dem Motto angstvoll oder ein Schauer läuft ihm den Rücken hinunter, als er den Zebrastreifen erblickt und sich ausmalt, wie viele Nahtoderfahrungen er an dieser Stelle schon hatte, weil die Autofahrer alle so bekloppt sind und hier sich nicht an die Verkehrsregeln halten und so weiter. Und also so wahnsinnig irgendwie, also so sehr übertrieben jetzt die Situation dann dargestellt wird, für einen relativ simplen Zustand jetzt über die Straße zu gehen. Also das war jetzt natürlich echt arg übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ja, glaube ich.
Okay, man kann es auch damit übertreiben.
Ja.
Tatsächlich, weißt du, habe ich schon alleine deswegen so ein bisschen ein Problem mit diesem Ding, weil wir erzählen doch Geschichten.
Ja.
Und ich habe immer eine Schwierigkeit jetzt für mich, dann so rauszufinden, ja, kann ich das jetzt so in dieser Form einfach mal so beschreiben, sozusagen? Oder ist das dann jetzt schon wieder, dass ich es, naja, einfach nur beschrieben habe und deswegen die Leute damit nichts verbinden können? Das ist, deswegen neige ich auch dazu, relativ viel mit Dialog abfangen zu wollen, weil das ja eben eine Sache ist, die eben halt nicht beschrieben, sondern nur geschrieben wird.
Ja. Hm. Ja, das stimmt. Also das mache ich auch gerne. Das ist ja auch so ein beliebter Trick. Wenn nichts mehr geht, geht ein Dialog. Also bin ich auch absolut der große Fan dafür. Ich glaube, dass die Kunst ist, dass man sich nicht so sehr einen Kopf drüber machen muss, sondern dass man im Grunde erstmal am besten es so schreibt, wie man denkt, dass es sinnvoll und dass es richtig ist. Und ich denke auch mal, also klar haben wir, du und ich und auch viele andere erfahrene KollegInnen sind schon in diese Falle getappt oder dass man dann, oder auch wenn man was liest und ich denke, naja, das ist aber jetzt irgendwie arg eindimensional, das hätte man jetzt auch ein bisschen süffiger darstellen können. Aber manchmal muss man Sachen einfach nur mal kurz erwähnen, wie es halt ist. Da muss man jetzt keine Abhandlungen drüber schreiben, wenn es einfach wirklich nur mal darum geht, jetzt irgendwie so ein Sachverhalt knapp darzustellen, das und das ist passiert. Also wenn es eben auch mal so eine Übergangsszene, das dann mal ein bisschen flotter gehen muss. Ja. Also insofern finde ich das total schwierig, wenn wenn sowas so völlig dogmatisch dargestellt wird. Also man darf überhaupt keinen Tell haben, sondern nur Show. Es kommt, soweit ich weiß, kommt diese Begrifflichkeit ja auch vor allen Dingen aus dem Drehbuchschreiben. Und da ist es natürlich nochmal was anderes. Also einfach, weil man irgendwie in einer filmischen Darstellung schon gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich viel zu erzählen. Mhm. Da muss man ja zwangsläufig eigentlich alles darstellen und zeigen. Und insofern, ja. da macht diese Regel wirklich mehr Sinn als in einem Prosatext. Hm?
Ja, das kann durchaus sein. Was mir tatsächlich einmal aufgefallen ist, wo mir wirklich mal so richtig bewusst wurde, wie schlecht denn ständiges Tell ist. Das ist tatsächlich gewesen, ich habe irgendwann mal geschenkt gekriegt, ein Hörbuch, und zwar hier in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Mhm. Mhm. Und habe dabei festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt offensichtlich eben diese Maxime noch überhaupt nicht existierte, weil da gibt's kaum Show. Ja, sondern das wird wirklich immer nur darüber erzählt. Und mir ist dann beim Zuhören irgendwann, habe ich mich dabei ertappt, zu überlegen, wie könnte man das eigentlich jetzt in moderner Form, zwar die gleiche Geschichte, aber eben, wie würde man das heute eigentlich schreiben? Mhm. Das fand ich relativ interessant. Dass es einem da jetzt mal so richtig vor Augen geführt worden ist. Aber wie du schon richtig sagst, ich denke, es ist wie immer die Mischung. Es ist auch die Mischung aus langen und kurzen Sätzen oder eben aus Dialog und Beschreibung in irgendeiner Form, wenn man jetzt überlegt, es ist ja gerade in diesen hochliterarischen Werken, ergehen sich ja manchmal die Autoren wirklich darin, so über 20 Seiten quasi den Weg eines Menschen von seiner Haustür bis zum Briefkasten zu beschreiben. Hm. Also nicht beschreiben, also zu zeigen in irgendeiner Form. Und das wäre mir dann jetzt auch schon wieder zu viel.
Ja, naja.
Aber also ich. Nein, jetzt du.
Nee, ich sehe genauso. Es ist wie in allen Dingen, die Dosis macht das Gift. Und wie gesagt, also ich bin einfach überzeugt davon, dass es vor allen Dingen aus dem Filmbereich kommt, wo es absolut Sinn macht, diese Regel, ja, also wo es einfach gar nicht anders geht. Und das eben, weil Jules Verne, damals gab es ja irgendwie noch kein Netflix.
Nein. Komisch.
Also, dunkle Zeiten, ja. Insofern, da gab es halt einfach ganz andere Erzählformen. Und da wurde eben erzählt und nicht gezeigt und nicht dargestellt.
Ja.
Und wer weiß, wie sich der Erzähltrend wieder ändert. Weiß man ja nicht.
Eben, das ist richtig. Es kann sein, dass irgendwann mal das in die ganz andere Richtung geht und dann, ach Gott, ist ja viel zu viel Dialog oder so. Das muss alles in den Text. Ich meine, da fällt mir jetzt gerade wieder einer ein, hier der, wie heißt da, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg. Mhm. Da wird ja zum Beispiel kaum direkte wörtliche Rede verwendet. Ich weiß gar nicht, ob gar nicht oder nur sehr wenig, sondern es wird ja eher darüber erzählt, dass jemand anderen etwas fragt. Ist eine Sache, die ich in dem Moment durchaus interessant fand, aber ständig würde ich solche Bücher nicht lesen wollen. Ich glaube, ich fand es deswegen eher interessant, weil es mal was anderes war. Mhm. Das nutzt sich vielleicht dann auch schnell ab.
Ja, das ist dann vielleicht wieder eher ein Fall für Kill Your Darlings, weil es vielleicht so ein Manierismus ist. Ich
Ja,
weiß es nicht.
kann
Ja,
sein.
es ist spannend. Also es ist tatsächlich spannend und ich meine, diese Regeln haben ja alle einen gewissen Sinn und die würde ich jetzt auch überhaupt, den würde ich jetzt auch nicht abschreiben wollen und absprechen wollen. Aber ich denke, dass man es jetzt auch nicht so unfassbar dogmatisch alles sehen sollte, ja, sondern dass man die Kirche im Dorf lassen soll und um jetzt noch mal eine weitere Binse rauszuhauen. Und weil wir noch nicht genügend hatten. Sondern dass man wirklich vor allen Dingen beim Schreiben selbst sollte man sich einfach mal möglichst selbst von der Leine lassen oder die eigene Kreativität schön von der Leine lassen und es mal einfach mal runterschreiben und dann überlegen, muss ich dann nochmal grundsätzlich rangehen oder habe ich instinktiv doch einiges richtig gemacht?
Ja.
Da käme ich übrigens gleich mal zu einem weiteren beliebten Mythos.
Okay.
Das ist dieses Überarbeitungsthema, ja. Also in vielen Schreibschulen, also gerade so im amerikanischen Bereich, wenn man da so in einschlägigen internationalen Autorengruppen auch irgendwie unterwegs ist, die reden ja immer von First Drafts und von Second Drafts und von Dings Draft und von der Überarbeitungsschritt und diesem und jenem und sowas. Und ja, klar, ich überarbeite natürlich auch und die Sachen werden auch lektoriert und ist alles völlig klar. Aber ich schreibe ja jetzt nicht meinen Roman fünfmal grundlegend neu, bis er dann mal steht. Ja, also
ja.
Ich schreibe ihn und meistens ist es dann, also mein erster Entwurf so ein, keine Ahnung, je nachdem wie gut drauf ich war, also ein 85-95-prozentiger also eine 95-prozentige Ausgabe vom fertigen Produkt dann auch. Also, weiß nicht.
Tatsächlich habe ich jetzt immer wieder festgestellt bei meinen letzten Sachen, dass ich dazu neige, bei meinem allerersten Aufschlag des Manuskripts genau dieses Show, Don't Tell noch nicht so umfangreich zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt so bei dem aufgefallen ist, was ich dir als Testleserin gegeben hatte. Man kann die Geschichte lesen, ja, man versteht grundsätzlich den Kontext, aber oftmals werden dann Figuren auch irgendwie noch sehr eindimensional dargestellt oder irgendwie verlieren sie sich im Laufe der Geschichte. Und erst dann, wenn ich nochmal durchgehe, und zwar hauptsächlich dann auch, wenn ich noch ein bisschen Input von woanders bekommen habe, dann kann ich die überhaupt so richtig mit Leben füllen. Auch wenn ich grundsätzlich meine, mein Personal zu kennen, ist es aber doch so, dass ich da manchmal noch einiges selber auch merke, so nach dem Motto, hier steht null, wie sich das bei mir im Kopf angefühlt hat, als ich es geschrieben habe. Ja, klar, wenn ich es nicht schreibe, dann wie soll es denn dann jemand irgendwie lesen und damit dann irgendwie aufnehmen können? Und deswegen ist für mich tatsächlich, es gibt so diesen First Draft und danach geht es dann eigentlich erst richtig los. So.
Ja, spannend. Also das finde ich, und ich überlege gerade, also gut, ich meine jetzt bei meinem ersten Roman, weiß es nicht, wie viele Fassungen es da gab, also das war, da haben wir ja wirklich endlos dran rumgemurkst, aber das war ja auch eine Koproduktion. Den habe ich ja auch nicht alleine geschrieben, sondern mit einer Freundin zusammen und da war einfach wahnsinnig viel Abstimmung auch nötig. Und da haben wir dann schon echt viele Versionen gemacht, aber seitdem wird es irgendwie auch von Mal zu Mal weniger. Keine Ahnung, ob.
Gut, ist vielleicht auch eine Frage des Handwerks, weißt du?
Ja,
oder einfach auch eine Frage, wie man selber irgendwie arbeitet. Ich glaube, dass ich am besten darüber funktioniere, dass ich es mir dann hinterher nochmal selber im Kontext angucke, um dann festzustellen, hier, da musst du nochmal ran.
Ja,
kann durchaus sein, ja, dass das dann eine verschiedenartige Herangehensweise ist.
Ja, das finde ich eben auch total spannend, wenn man sich dann einfach mit Kollegen unterhält. Und hat ja tatsächlich auch jeder so andere Techniken. Aber ich denke mir immer, wenn die Leute dann erzählen, ja, dann haben sie die Variante und den First Draft und dann den Second und dann so. Ja, und ich komme mir dann immer so ein bisschen, denke mir vor, hä, ich mach das nicht. ist das jetzt hier irgendwie, bin ich deswegen jetzt schlecht?
Ja, oder, bin ich deswegen womöglich schlecht, richtig.
Genau. Das ist völlig, völlig bekloppt an auch. Also muss wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass jeder eine andere Arbeitsweise hat und es jetzt kein pauschales Gut und Schlecht gibt.
Ja, das auch. Also eben ansonsten bräuchte man ja auch nur ein Buch.
Ja.
Das wäre dann gut und alles andere uninteressant.
Ja, also ich würde mal sagen, es gibt zum Beispiel die Kirche oder viele Glaubensgemeinschaften wären ja total Liebe. Dafür, dass es nur ein Buch gibt.
Okay.
Da würde man ja gleich mal hier voll ins Horn stoßen, in das Christliche oder in das, egal.
Religiöse, also
nennen wir es religiöse, mal. Genau. Nennen wir es religiös. Und nein, aber natürlich gibt es sehr viele Bücher und es ist auch gut so und es muss auch jeder seine eigene Herangehensweise haben und seine eigene Technik und Taktik, wie er oder sie dann mit dem Schreiben umgeht. Aha. Das ist auch gut so.
Genau. Du, ich hätte tatsächlich noch ein schon etwas länger hier bei mir auf dem Tisch liegendes Blind Date für dich zu liegen.
Ach,
möchtest
sieh mal
du
an,
das
ich,
erfahren? Was,
ja, na, also, unbedingt. Ich habe zwar jetzt gedacht, dass wir heute eine völlig buchlose Show machen, aber da wir ja ein Literaturpodcast sind, ist es natürlich an sich schon schlau, wenn wir auch über wenigstens ein Buch reden.
Ja, siehste.
Wobei ich könnte übrigens also noch eine kleine Anmerkung am Rande. Liebe Hörerinnen und Hörer, das viel zitierte, gerade in der, weiß es nicht, zweiten oder dritten Durchgang befindliche Werk von Christian Rabe. Ich habe es ja in der ersten Fassung gelesen und es hat mir sehr gut gefallen, hatte ich ja kürzlich schon erwähnt. Ich habe es jetzt auch zum Lesen bekommen in der zweiten Fassung und ich habe dem Christian noch nicht gesagt. Er weiß also wirklich gar nicht. Er ist jetzt bis heute wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich noch gar nicht dazugekommen bin, es zu lesen.
Ich hätte mich nicht getraut, danach zu fragen.
Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du es tust und jetzt war mir dann irgendwie klar, du wirst es nicht tun, deswegen. Nein, ich lese es tatsächlich, ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin ungefähr bei der Hälfte und ich habe wirklich sehr viel Vergnügen daran und es ist signifikant besser geworden und alleine, dass du die Perspektiven geändert hast und dass du jetzt auch zwei Ich-Erzähler-Perspektiven hast, das macht es so viel geschmeidiger, ja, und besser und die Figuren, die sind tatsächlich auch viel lebendiger und also ich war ja schon in der ersten Fassung Fan, aber das ändert sich nicht, mein Fandom.
Das freut mich. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ausnahmsweise.
Ja, hätte ich das schon mal am Anfang gesagt, dann hätte ich Mist. Red weiter. Ansonsten wollte ich dir jetzt das Wort erteilen für dein Bookblind Date oder dass du einfach noch ein bisschen dankbar hier im Staub vor mir herum dich winden kannst.
Ja, also was ich witzig fand, ist, dass dadurch, dass ich manche Tätigkeiten von einer Person zu einer anderen geschoben habe, also es passiert ja das Gleiche in der Geschichte, aber irgendwie hat es auch da wieder diesen Ansatz gebraucht, möchte man nicht vielleicht diese Person ein bisschen weiter hervorstellen oder so in der Richtung, und deswegen sehr cool, ja. Ah. Ich bin schon echt gespannt darauf, was andere Personen dazu sagen werden.
Ja, ich auch.
Ich kann euch leider noch nichts dazu sagen, wann man das, denn das war auch das Erste, was mir vorhin Karin als Frage gestellt hat, wann denn womöglich da mit irgendeiner Veröffentlichung oder so zu rechnen ist, aber keine Ahnung. Also das könnte dauern. Leider, aber Egal.
Naja, wir werden jetzt einfach mal sehen, was so passiert. Und Vorfreude und so ist ja bekanntlich auch eine der schönsten und überhaupt.
Tatsächlich.
Also ich weiß ja, so. Dass...
Und jetzt hätte ich hier also ein kleines Schätzchen links neben mir zu liegen. Und also dieses Buch, es handelt sich um ein Hardcover von BTB, ist hauptsächlich in, also so ist Mitternachtsblau, will ich es mal nennen, also so die Farbe eines dunklen Himmels oder des Alls oder irgendwie so, also so schwarz mit einem ganz leichten bläulichen Einsprengsel, was man erst sehen kann, wenn man näher rangeht. Und auf diesem Hintergrund ist ein Blatt altertümliches Papyrus zu sehen, aus dem kleine sternförmige Stücken ausgestochen oder gestanzt worden sind, die sich dann außenrum noch befinden. Also die Sterne sind einmal als negativ in dem Papyrus zu sehen, sodass es dunkel durchscheint, und daneben dran dann eben als die ausgestanzten Teile zu sehen. Auf diesem Papyrus-Teil ist der Titel zu lesen, und oben drüber steht ganz schlicht eben auch der Name der Autorin. So, und jetzt werde ich mal hier dazu ein bisschen was von hinten lesen.
Bitte, unbedingt.
Von der Autorin der Weltbestseller Die Bienenhüterin und Die Erfindung der Flügel. Hat mir persönlich blöderweise jetzt so gar nichts gesagt, aber ich bin ja oft nicht so wirklich up to date. So, und jetzt muss ich ein bisschen ein paar Worte rausstreichen, damit ich dir nicht sofort alles sage. Wenn dieser Mann wirklich eine Frau hatte, dann wäre sie die Frau in der Historie, die am deutlichsten zum Schweigen gebracht wurde und die am dringendsten eine Stimme braucht, um sich Gehör zu verschaffen. Das hat die Autorin selber über dieses Wort, über dieses Buch gesagt. Und jetzt wäre das New York Journal of Books: das großartige Werk einer Schriftstellerin auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Ein meisterhaft gelungener historischer Roman. Also damit kannst du zumindest schon mal ein bisschen was erkennen. Und jetzt nochmal The Times aus London. Faszinierend, wie die Autorin das Leben zu dieser Zeit buchstäblich auferstehen lässt. Die kluge und aufmüpfige Hauptfigur ist eine Figur, die man nicht vergisst.
Das hört sich ja wirklich spannend an.
So, und jetzt könnte ich ja vielleicht...
Das ist eine Frauenrechtlerin vielleicht.
Tja, mal gucken. Was haben wir hier? Na gut, das nutzt jetzt nicht wirklich was.
Wir merken, Christian ist sehr gut vorbereitet.
Ja, aber sowas diese, von. Richtig, weil ich dieses Buch einfach nur so neben mir habe noch mal liegen sehen und dachte, jetzt musst du das mal raushauen.
Hast du es denn eigentlich gelesen? Sagen wir es mal, noch fragen wir
nicht,
mal andersrum.
Noch nicht, nein. Ach so. Simone hat es gelesen, sie hat es auch geschenkt gekriegt, und ich werde es aber sicherlich auch lesen. Da stehen leider überall, oh nee, das geht nicht. Ich kann dir da draußen leider jetzt nichts vorlesen, weil ich überall, oder warte mal, vielleicht hier.
Mal du kannst ja den Namen ändern vielleicht.
Schwierig, ja, mal gucken. Ich saß im Schneidersitz auf dem Boden und zeichnete mit einer frisch gespitzten Rohrfeder und schwarzer Tinte, die ich mir selbst aus Asche, Baumsaft und Wasser gemischt hatte, winzige Buchstaben in die Schale. Ich hatte ein ganzes Jahr lang an der richtigen Zusammensetzung der Tinte gearbeitet, hatte ausprobiert, wie lange das Holz brennen musste, um die richtige Asche hervorzubringen, hatte nach dem passenden Harz gesucht, damit die Tinte nicht verklumpte, und da war sie jetzt. Ohne zu verlaufen oder zu verschmieren, haftete sie an dem Kalkstein und schimmerte wie Onyx. Der beißend rauchige Geruch der Tinte erfüllte den Raum, brannte in meiner Nase. Meine Augen tränten, doch ich atmete die Dämpfe ein wie Weihrauch. Es gab viele geheime Gebete, die ich hätte schreiben können. Ich hätte darum beten können, an den Ort in Ägypten zu reisen, den meine Tante in meiner Vorstellungskraft erweckt hatte. Ich hätte darum beten können, dass mein Bruder wieder zu uns nach Hause käme, dass Jalta bei mir bliebe bis ans Ende meiner Tage, dass ich dereinst mit einem Mann vermählt würde, der mich so liebte, wie ich war. Stattdessen jedoch schrieb ich das Gebet, das am Grunde meines Herzens ruhte. Mehr schreibe ich jetzt, erzähle ich jetzt einfach mal nicht. Ja. Mhm.
Tja, Ägypten, Pharaonenzeit.
Rembrandt? Ah, nein.
keine Ahnung. Also, das mit der Frauenrechtlerin nehme ich jetzt wieder zurück.
Das passt wahrscheinlich. Wer weiß, also vielleicht hat sie auch die Frauenrechte vertreten. Also nach dem, was ich so meine von Simone gehört zu haben, durchaus. Mhm. Aber nicht in dem Sinne, wie du das dir jetzt quasi so vorstellst.
Ja. Ja, also ich bin relativ ahnungslos. Möchtest du mich und unsere Hörerinnen erleuchten, bitte,
genau,
lieber Christian?
Dann werde ich jetzt einfach mal aus der Innenklappe etwas vorlesen. Mein Name ist Anna. Ich war die Frau von Jesus aus Nazareth.
Ach.
So beginnt der lange erwartete neue Roman von Bestseller-Autorin Sue Monkitt. Es ist die fiktive Lebensgeschichte von Anna, der Gefährtin Jesu. Also es beginnt im Jahr 16 nach Christus. Anna ist eigentlich für jemand ganz anderen vorgesehen und wird mehr oder weniger dem Jesus übergeholfen oder eher ihr. Und ja, sie ist eine ziemlich rebellische Frau wohl irgendwie. Und also was ich total cool finde an dieser Geschichte, ist, dass da genau die Zeit beleuchtet wird, und das ist sicherlich auch sehr, sehr klug von der Autorin gewesen, über die in der Bibel so gut wie nichts steht. Ja, weil es steht ja bis zu einem gewissen Punkt, ich bin ja nun, weiß Gott, nicht bibelfest, aber bis zu einem gewissen Punkt steht ja etwas drin, wo Jesus dann mehr oder weniger so Teenager irgendwie ist. Und dann geht's ja im Prinzip eigentlich schon mit dieser Sache weiter, dass dann schon fast die Passion ran ist. Also wo er dann anfängt, eben so ernsthaft Jünger um sich zu scharen und dann irgendwann eben den Kreuzweg beschreiten muss. Und über die Zeit dazwischen wird in der Bibel eben einfach nichts erwähnt. Und das passt natürlich insofern ganz cool, weil sie auf die Art und Weise jetzt nicht so sehr, schätze ich jetzt mal, befürchten muss, irgendeinem Gelehrten auf die Füße zu steigen, der nun da dann einen heiligen Krieg irgendwie vom Zaun brechen möchte.
Na, da möchte ich mir jetzt mal schön vorstellen, was die katholische Kirche dazu sagt, ja. Also Jesus hat eine Frau.
Tja. Ich meine, er ist ja der Sohn Gottes, er muss ja nicht mit Gott verheiratet sein, wie die anderen da, die hier auf Erden weilen. Also insofern ist er eigentlich ein ganz normaler Mensch, ne? Nur eben gleichzeitig auch Gottes Sohn. Also ich bin echt gespannt, weil es wird sicherlich auch ein bisschen was über Jesus da erzählt werden. Aber ich finde, also die Figur dieser Frau an seiner Seite finde ich total cool, die Vorstellung davon.
Ja, mega. Also ich meine, warum sollte er auch keine Frau gehabt haben? Also ich finde es eigentlich sogar relativ wahrscheinlich, dass er eine hatte, weil... Naja, okay, lassen wir das. Das wäre wirklich eine unsinnige Aussage meinerseits, weil er hätte ja auch einen Mann haben können. Das wäre genauso wahrscheinlich und okay gewesen und eigentlich fast noch origineller.
Jetzt muss ich so drüber nachdenken. Ja, gut. Also dann könntest du dich aber warm anziehen, wenn du sowas schreibst. Ja.
Ja. Weiß man, ob sie Kinder hatten? Also in dem Roman vielleicht
wenigstens? In dem Roman könnte es sogar sein. Das wäre natürlich, das wäre schon wieder gut für eine Fortsetzung.
Ja, ja, da könnte man dann irgendwie, ja, aber auf jeden Fall klingt es sehr interessant, und ich finde ja solche Gedankenspiele, was wäre wenn, finde ich ja sowieso immer total spannend.
Ja, also, absolut.
Da kann man ja tatsächlich mal, also gibt es ja auch tatsächlich schon in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Also da werden, was weiß ich, Märchen oder historische Figuren, die mittelgut oder auch sehr gut belegt sind, werden plötzlich in einen anderen Kontext gezerrt. Das ist ja durchaus attraktiv, aha, muss man ja sagen.
Richtig.
Also, ja.
Also, hast du wieder was für deinen Stapel ungelesener Bücher?
Habe ich schon wieder was für den Stapel, kommt auch in die Shownotes und der Stapel wird auch echt immer größer, obwohl ich wirklich immer sehr, sehr tapfer am Lesen bin. Aber dann kommen natürlich wieder so Sachen wie zum Beispiel jetzt wieder der zweite Entwurf deines Dings. Ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt noch kommen.
Nö, also das ist jetzt so raus. Und jetzt werde ich mal sehen, was andere Leute dazu sagen.
Und dann darf ich erst die fertige Fassung wieder lesen.
Naja, im Prinzip, ich habe eigentlich das, was ich jetzt nicht, ach so, du meinst jetzt gut, ja, die fertige,
die veröffentlichte.
Ne, die wird sicherlich, ja. Naja, also kurz vor Veröffentlichung würde ich dich im Zweifelsfall auch nochmal mit diesem Ding bedenken. Ja, da hast du recht, da können ja noch einige Änderungen im Zweifelsfall auch bei rumkommen, ja. Kann ja klappen.
Ja, also ich meine jedenfalls, also egal was, ich würde es dir wünschen, was auch immer du dir wünschst, was aus diesem Buch wird und welchen Weg es gehen sollte, also das würde ich mich sehr freuen, weil dieser Roman hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient.
Ja, finde ich auch.
Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr originelle Idee und auch sehr gut umgesetzt. So, und jetzt, bevor die Schleimspur noch länger wird.
Ja, genau. Ist ja wirklich ich gleite hier schon fast vom Stuhl sozusagen.
Ja, genau. Und wie mir meine Kopfhörer von den Ohren gleich gleiten.
Okay. Wir haben ja die Stunde auch schon wieder gut mitgenommen. Insofern.
Ja.
Legen wir uns mal wieder hin.
Wir legen uns wieder hin, genau. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Da haben wir eine Überraschung für euch. Mutmaßlich.
Ja, hoffentlich.
Vor allen Dingen für den Christian haben wir eine Überraschung.
Aber sowas von.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.